Ja, ihr Lieben, es ist schön bei euch zu sein. Der Josef und ich, wir machen heute ein Experiment mit euch, weil wir machen den Gottesdienst gemeinsam. Da komme ich gleich drauf. Vielleicht nur etwas zur Situation. Es geht uns gut. Das Haus ist, obwohl wir es nicht wollten, wieder ganz voll. Das ist im Moment so, dass es uns viel Arbeit macht, sag ich mal. Weil wir im Moment neue Leute haben und die machen halt viel Arbeit, die bringen viel Arbeit mit, sag ich mal. Das ist nicht ganz leicht, dem allem gerecht zu werden, aber wir können eigentlich nur danken, wie es uns geht, insgesamt. Ja. Persönlich habe ich ein Gebetsanliegen, weil meine Gesundheit ein Stück nachgelassen hat. Also ich habe die Restless Legs jetzt auch offiziell bestätigt und ich habe auch Schlafapnoe. Das heißt, ich kriege so wenig Sauerstoff in der Nacht und so. Und man merkt einfach, wie man älter wird. Und eine Schwester gestern hat im Gottesdienst wieder gesagt, du musst halt jetzt mal vor Jesus her bedenken, wo du den Stift ansetzen kannst, den Rotstift zum Streichen. Kann ich in Zukunft weniger zu euch kommen? Nein, das ist einfach eine Frage, wo setzt man den Stift an? Das ist unglaublich. Also es sind eigentlich jetzt für nächstes Jahr ungefähr 72 Gemeindedienste angedacht. Sag ich mal, das würde eigentlich allein eine Arbeit füllen, sage ich mal. Die Gemeinden sind sehr dankbar, dass ich komme. Ich gehe unglaublich gerne in die Gemeinden. Das macht mir eine Riesenfreude. Aber man muss überlegen, wo setzt man den Rotstift an? Ich weiß es selber nicht. Sie hat gemeint, ich soll darüber beten. Mache ich auch, versuche ich auch. Aber es ist ganz schwer. Also, wenn das Herz schlägt, zum Beispiel für Gemeindearbeit, was macht man dann? Dem Herz zu verbieten, zu schlagen? Oder was macht man dann? Also, das ist einfach, ich finde es nicht leicht, sage ich mal. Wo kann man den Rotstift ansetzen? Ja. Ihr könnt ja einfach mitbeten. Viel lieber wäre es mir, wenn Gott uns noch einen stabilen Mitarbeiter geben würde, der einen Teil meiner Arbeit übernimmt. Und das wäre natürlich viel, viel leichter. Dann bräuchte man nicht streichen, dann könnte man es einfach verteilen, dann wäre es leichter irgendwo. Ja. Gut, wir haben wie gesagt ein Experiment heute mit euch vor. Ich mache eine interessante Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht. Egal. Man könnte eigentlich nach jedem Hauskreis, das was wir jetzt hier miteinander gleich machen, das haben wir am Donnerstag im Hauskreis miteinander gemacht, in Redelhütte, da lesen wir einfach abschnittsweise die Bibel und dann reden wir einfach drüber. Und es ist interessant, man könnte eigentlich nach jedem Hauskreis eine Predigt halten oder immer wieder, wenn man selber in der Bibel liest, könnte man sofort eine Predigt drüber halten, weil eigentlich fast jeder Abschnitt in der Bibel unendlich wichtig ist. Man muss nur begreifen, wo ist er wichtig. Welche Relevanz hat er im Leben? Warum steht es in Gottes Wort? Und da wollen wir euch heute über das Phänomen von führen und sich führen lassen reden. Ich lese gleich ein paar Verse dazu in der Bibel vor und dann habe ich den Josef gebeten. Das war so ein ganz spontaner Gedanke gestern, gell, so zwischen uns, habe ich gesagt, Josef, hättest du eigentlich die Freude und die Demut und die Kraft, mal ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen, weil er eben sich hat führen lassen und das hat einen sehr guten Effekt gehabt in seinem Leben. Und ich fände es wichtig, dass sowas auch mal in den Gemeinden bekannt wird, sage ich mal. Und er hat spontan Ja gesagt und wir machen das nachher im Interviewstil. Wir haben uns während der Fahrt hierher die Fragen überlegt und einfach miteinander gesprochen und so. Das war eine sehr intensive Zeit. Ja, aber vorher lese ich einmal ein paar Verse aus Hebräerbrief und mache ein paar einleitende Worte, bevor ich dann den Josef bitte, dass er was aus seinem Leben erzählt. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Im selben Kapitel, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und im selben Kapitel, Vers 22, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Drei Stellen hier in Gottes Wort, die davon reden, dass man als Mensch sich ausrichten soll, sozusagen an Menschen, die einem voraus sind. Und dass man sich ihnen unterordnen soll, ihnen gehorchen soll und dass man sich von ihnen auch ein Wort der Ermahnung gefallen lassen soll und dieses Wort der Ermahnung annehmen soll. Warum war das wichtig hier im Hebräerbrief? Ganz kurzen Abriss. Ich persönlich bin überzeugt, dass der Hebräerbrief an Judenchristen geschrieben ist, an Menschen, die aus dem Judentum gläubig geworden sind, an Jesus. Das zeigt uns der ganze Kontext des Hebräerbriefes. Diese Menschen waren in der Naherwartung an Jesus gestanden, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und die Wiederkunft Jesu hat sich hingezogen. Und wir wissen, dass das Judentum dann das Christentum als Häresie eingestuft hat, als Irrlehre eingestuft hat. Und dass dann diese Judenchristen ganz massiv Verfolgung erlebt haben, ganz massiv Bedrückung erlebt haben von ihren eigenen Volksgenossen. Und da müssen etliche von denen in der Gefahr gewesen sein, ins Judentum zurückzukehren. Also zu sagen, okay, der Gott, an den wir glauben, ist doch dasselbe wie im jüdischen Glauben. Und muss ich das mit Jesus unbedingt so ernst nehmen, dass ich dann aus der Synagoge ausgeschlossen werde und. Und der ganze Hebräerbrief ist eigentlich ein einziges Thema, nämlich, wer ist Jesus? Wie wichtig brauche ich Jesus? Und können wir auf Jesus verzichten, sozusagen? Und es hat diesen Hintergrund, dass der Hebräerbrief einfach diesen angefochtenen Judenchristen zeigen will: Ihr könnt nicht ins Judentum zurückgehen, dort ist Jesus gekreuzigt worden als Lästerer, als Gotteslästerer, als Irrlehrer, aber er ist der Sohn Gottes, der für euch gestorben ist. Ihr könnt nicht zurückgehen ins Judentum. Und an dieser Stelle wird plötzlich der Blick geworfen, eben gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an, folgt ihrem Glauben nach. Also so nach dem Motto, Mensch Leute, orientiert euch an den Leuten, die auch diesen Kampf hatten, die durch diesen Kampf durchgegangen sind, die diesen Kampf vielleicht auch schon ausgestanden haben, weil sie inzwischen schon verstorben waren, wie auch immer. Und da kommt eben weiter hinten, gehorcht euren Führern, folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Also dieser Aufruf sozusagen, ordnet euch den Menschen unter, die euch führen, beginnt nicht selbstständige Lösungen zu suchen. Ihr kennt das ja, es geht dann ganz schnell, dass man so Kompromisslösungen sucht. Ja, ich kann ja Christ bleiben und trotzdem muss ich nicht offiziell dazu stehen und so. Diese ganzen Kompromisslösungen, die dann der Mensch immer sucht, damit es für ihn leichter wird sozusagen. Und hier ist einfach der Aufruf, sie sollen ihren Führern folgen, gehorchen und folgen. Und dann eben auch in Vers 22 noch, ich ermahne euch, aber liebe Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Lest doch mal den Hebräerbrief. Und streicht euch mal die Stellen an, die da ermahnend sind. Und da werdet ihr merken, das waren sehr herausfordernde Sätze für die Leute, zu denen das gesagt wurde. Also ich sag mal, das war harter Tobak, was da gesagt wurde im Hebräerbrief zu den Menschen, die da in so einer Glaubenskrise waren, die da in so einer Glaubensanfechtung waren. Aber der Schreiber sagt es ausdrücklich nochmal, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, dass ich Ermahnung ablehne. Oder dass ich Ermahnung eben nicht annehme. Also ich kann Ermahnung sehr wohl hören, aber ob dieses Hören von den Ohren ins Herz geht und ob dieses Hören dann so wird, dass es sich in meinem Tun widerspiegelt, in der Art, wie ich dann handle, das sind zwei Paar Stiefel. Und deshalb diese ausdrückliche Anforderung, oder Aufruf, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Und ich habe mir das nochmal durchdacht, das ist total interessant, wenn ihr die Bibel seht, die Bibel hat immer verschiedene Linien. Zum Beispiel ist ganz klar eine Linie der Bibel, dass jeder Christ gleich wertvoll ist. Okay, also es gibt eine Werteebene unter Christen. Es ist nicht so, der Neugläubige ist weniger wert als der Gläubige, der schon sehr bewährt ist. Es gibt nicht eine Linie, die Frau ist weniger wert als der Mann. Oder was weiß ich, der Führer ist mehr wert als das einfache Gemeindeglied. Das gibt es nicht in der Bibel. In der Bibel gibt es eindeutig, da gibt es eine Ebene. Jeder Christ ist ein Kind Gottes, jeder Christ hat den Heiligen Geist und jeder Christ ist vor Gott gleich wertvoll. Und trotzdem kennt die Bibel dann plötzlich diesen Unterschied, dass sie sagt, okay, das sind Menschen, denen ist die Verantwortung für die Führung übertragen. Und da gibt es Menschen, die sollen sich dieser Führung unterstellen. Und es widerspricht sich nicht. Es ist nicht so, dass das dann ein Werteurteil gibt, der geführt werden muss, ist jetzt wieder weniger wert und der führen darf, ist mehr wert. Nein, das ist einfach nur ein Verantwortungsgefälle. Man kann das am besten vergleichen, und ich finde es toll, wie Gott uns Vergleiche gibt, mit Eltern und Kindern. Jeder Mensch ist doch gleich wertvoll, oder? Habe ich das richtig gesehen, oder?
Ja.
Jeder Mensch ist gleich wertvoll, okay. So. Kann man jetzt sagen, weil das Kind genauso viel wert ist wie die Eltern, dass das Kind keine Führung braucht? Merkt ihr was? Auch da gibt es eine Ebene, wo man sagen würde, okay, die Eltern haben die Verantwortung zu führen und das Kind hat die Verantwortung, sich führen zu lassen, obwohl eine Gleichwertigkeit da ist. Dieses Kind ist genauso viel wert wie die Eltern sozusagen. Jedes Leben ist gleich viel wert. Und wohl dem Kind. Das steht ja hier. Hier steht ja, dass die Lehrer Rechenschaft geben müssen, sozusagen. Denn sie wachen über eure Seelen, dafür müssen sie Rechenschaft geben. Wohl dem Kind, das Eltern hat, das über seine Seele wacht. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, und es gibt es. Es gibt in dieser Welt Tausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen von Kindern, wo niemand die Verantwortung spürt, über ihre Seele zu wachen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und was das für einen Schaden anrichtet in diesen Kindern. Und deshalb ist es so wichtig, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die von Gott um ihre Berufung wissen. Meine Berufung ist es, über dieser Seele zu wachen. Und es ist aber auch so wichtig, dass der geführt werden soll, dem Gott jetzt sogar die Gnade gibt, dass da jemand ist, der über seine Seele wacht, dass er sich das gefallen lässt, dass er das annimmt. Dass er dieses Geschenk Gottes sozusagen, dass da jemand ist, der ihn führt, dass es das annimmt von Herzen und sich ein- und unterordnet. So muss man das eigentlich sehen. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man da mal die Bibel richtig erkannt hat, wie wohltuend Dinge sind, die in dieser Welt fast schlecht gemacht werden. Was, der maßt sich an, in mein Leben reinzureden? Was geht denn das an? Wieso übernimmt denn der Verantwortung für mich? Ich bin selbstständig. Ja? Man macht so schnell alles schlecht, was eigentlich von Gott sehr, sehr gut gedacht ist. Natürlich unter Voraussetzung, auch das haben wir im letzten Hauskreis geredet, dass die Führer aus einer wirklichen inneren Berufung vor Gott handeln und dass die Führer auch die Qualifikation zum Führen mitbringen. Das ist hochinteressant. Es gibt sehr viel Führung, wo ich sagen würde, das sind keine Hirten, sondern Verführer. Das sind keine Hirten, die sich um die Seele des anderen kümmern, das sind Menschen, die Menschen missbrauchen für sich selber. Das gibt's. Das gibt's bis in die Kirche hinein. Leute, das gibt's bis in die Kirche hinein. Das gibt's bis in die Freikirchen hinein. Dass Menschen andere Menschen missbrauchen für sich selber. Ein richtiger Hirte macht das nicht. Ein richtiger Hirte lebt von Jesus her und braucht andere Menschen nicht. Deshalb kann man zum Beispiel auch durchhalten, wenn er große Kritik bekommt. Deshalb kann er durchhalten, wenn ihm das nicht wieder vergolten wird, was er tut für andere. Weil er es aus einer ganz anderen Berufung heraus tut. Natürlich soll ich nicht blindlings jedem Menschen folgen. Das ist übrigens nochmal eine ganz wichtige Sache. In unserer Seelsorge sind viele Christen, die neu bekehrt waren und in ihrem Hunger nach Wachstum sich Menschen anvertraut haben, die sie katastrophal gelehrt haben. Das gibt es. Die Frage, wie ein Christ in den ersten Monaten und Jahren seines Lebens geistlich ernährt wird, ist eine wesentliche Frage, wie stabil und gesund sein Leben nachher wird. Das ist wie bei einem Kind. Wenn du ein Kind hast und du gibst ihm jeden Tag Zucker, das Kind will deine Nähe genießen, es hat Hunger, es will gesättigt werden, verstehst du? Es kann nicht unterscheiden, dass der Zucker ihm schadet. Später kann er sagen, irgendwas ist mit mir los, weil irgendwas mit meinen Zähnen stimmt das nicht und was weiß ich was, sag ich mal. Das Kind kann das nicht unterscheiden. Aber es ist so, dass man sehr stark darauf achten muss. Und das ist halt schwer, wenn man die Bibel noch nicht so gut kennt, sage ich immer. Schwer zu unterscheiden, werde ich jetzt gut geführt oder werde ich nicht gut geführt. Ist die Nahrung, die ich bekomme, ist die gesund oder ungesund? Ist die Führung, die ich bekomme, ist die gesund oder ungesund? Deshalb müssen manchmal Christen von außen eingreifen und sagen, achte mal ein bisschen darauf, was der beigebracht hat, ob das wirklich gesund ist in der Bibel. Schau mal, in meiner Bibel steht so und so und so und so. Das ist ganz wichtig, dass man da manchmal den Mut hat, das zu tun. So, und jetzt haben wir uns vorgenommen, Folgendes zu machen. Der Josef, der berichtet jetzt einfach mal ein bisschen aus seinem Leben, komm mal vor. Wir haben jetzt das Problem, kannst du mir das Mikro darüber stellen? Geht das? Ich habe es vergessen. Ich bin eine halbe Stunde früher da gewesen, habe vergessen, das alles ordentlich zu machen. So, du nimmst dieses Mikro und ich nehme dieses Mikro. Geht das? Okay, ja. Gut. Okay. Ich habe mir einfach ein paar Fragen aufgeschrieben und Josef wird dann so ein bisschen aus seinem Leben berichten. Josef, du hast dich vor ein paar Monaten wieder der Führung unterstellt. Mhm. Meiner Führung unterstellt oder der Führung der Lebensgemeinschaft unterstellt. Warum hast du das getan?
Ja, weil ich selber mal eine Zeit lang, ich habe eine gewisse Zeit alleine in der Lebensgemeinschaft gewohnt. Und dann habe ich mich mal entschieden, dass ich wieder alleine leben will, in Tittling, außerhalb von Riedlte, in der Nähe von Passau. Und dabei habe ich mich auf jeden Fall wieder ertappt, dass alte Muster in mein Leben gekommen sind, wie halt, ja, teilweise Alkohol trinken wieder, dann war teilweise das Alleinsein schwer. Und ich bin in einem großen Elternhaus aufgewachsen mit 8 Geschwistern. Bin grundsätzlich schon Gemeinschaftstyp von Haus aus irgendwie. Und es hat mich dann sehr Not gemacht. Erstens halt auch die Nähe zu Thomas und auch zu Irmi und auch den anderen Bewohnern nicht mehr zu haben. Und ja, der grundsätzliche der Arbeitsalltag war manchmal sehr schwer zu gestalten, beziehungsweise dann auch beruflich war es dann auch ein bisschen herausfordernd. Und ja, dazu ist dann auch dann, weil man dann ja ein bisschen geprägt worden ist von der Eltern irgendwie, dass man dann ist man dann ins Wirtshaus gegangen, hat man dann Leute dann oder halt Menschen irgendwie dann gefallen wollen irgendwie. Dann hat man halt auch mehr Geld ausgeben, eigentlich als erwartet irgendwie, und bin da richtig in eine kleine Schuldenfalle gekommen eigentlich.
Ja, danke. Was hat dir denn geholfen, dass du letztendlich den Schritt dann dort gegangen bist, das zu offenbaren, wie es dir ging? Weil das hat ja von außen so niemand gesehen. Du hast in Tittling alleine gelebt. Keiner kannte dein Bankkonto, ob das im Plus oder im Minus ist. Keiner hat gesehen, wie es dir innerlich seelisch ging, sag ich mal. Was hat dir denn dann letztlich dabei geholfen, dass du den Schritt gegangen bist, zu sagen, wie es dir wirklich geht?
Also es war dann großer Autounfall dann notwendig, in Anführungszeichen. Das hat dann der Heilige Geist irgendwie benutzt, irgendwie, dass ich dann nochmal über das Leben ein bisschen anders nachgedacht habe. Es war immer in den Gesprächen mit Thomas ein bisschen angeklungen, dass ich Geldprobleme habe, aber dass ich so das realisiert habe, dass ich Unterstützung braucht, beziehungsweise dann Anleitung braucht, wie das dann mit dem Geld richtig funktioniert, hat dann irgendwie dann habe mich dann richtig bei Thomas irgendwie halt das an anderen dürfen, wie man mit dem Geld richtig umgeht irgendwie. Also richtig haushalten, wie man dann rauskommt aus dem Ganzen. Ich habe teilweise auch Briefe gar nicht mehr aufgemacht irgendwie. Also das war irgendwie, ich habe das dann richtig teilweise verdrängt, das Problem irgendwie. Aber nachdem ich dann, es war ja manchmal dann so der Fall, dann das Geld ist Ende des Monats kommen und dann war das manchmal am 15. oder 16. gar nicht mehr da oder hätte. Weil ich dann das halt sehr unterstützt habe, die Gelder sinnvoll halt dann auszugeben auf jeden Fall. Und dann halt auch die Rechnungen wieder bezahlen und was halt alles dazu gehört.
Okay, wir treffen uns so einmal in der Woche zum Miteinander reden. Welche Themenbereiche haben wir denn durchgesprochen?
Ja, wo ich vorher gerade gesagt habe, das Geldproblem, halt haben wir das dann stetig dann bewegt vor Jesus und auch vor, wie er das dann macht und wie er dann zurechtkommt und wie ich das dann auch selber dann annehmen können durfte. Es war dann auch dann teilweise eine schwierige Arbeitssituation bei mir, kollegial oder dann teilweise habe ich mich selber auch dann verausgabt, weil ich im Schichtdienst bin und da bin ich auch manchmal an meine Grenzen gekommen. Da hat er mich dann auch stetig dann auch ein bisschen ja, anlernen dürfen, wie das dann besser funktioniert. Ob das auch mit der Schlafproblematik auch, das brauche ich ja keinem sagen, wenn man im Schichtdienst ist, dass man dann auch ein bisschen Schlafprobleme hat irgendwie. Dann haben wir halt auch direkt ja, halt auch Familienbrennpunkte dann teilweise besprochen irgendwie, weil das dann auch, ich habe es dann teilweise auch in meiner Familie auch verschwiegen, dass ich Geldprobleme habe. Das haben wir dann auch Stück für Stück dann bearbeitet. Ich bin auf jeden Fall da richtig dankbar, dass da so ein Mentor oder auch ein guter Freund inzwischen, wie der Thomas, dann zur Seite gestanden ist.
Ja, wo kannst du denn jetzt im Nachhinein, sagen wir mal, positive Entwicklungen sehen?
Ja, Aloysia, vom Geld her, das ist für mich seit ein paar Monaten bin ich immer im Plus im Konto und nicht mehr in der Schuldenfalle und kann das halt dankbar irgendwie dann auch rüber dann bringen, irgendwie das, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden irgendwie und sehe die Menschen auch anders irgendwie, einen anderen Blickwinkel. Vorher wie immer so oberflächlich bei manchen Sachen oder bei manchen Menschen denkt irgendwie, aber ich sehe ja dann in jedem Menschen das Gute manchmal, es gibt schlechte Sachen auch in Menschen, aber wenn man einem zum Beispiel auch freundlich begegnet, oder das tut einem selber gut und dann kann man dann die Liebe oder halt die das den Menschen mehr wertschätzen. Beruflich ist es immer noch ein bisschen haprig, aber ich bin auf jeden Fall immer noch bin froh, dass sich ein paar Sachen geändert haben in meinem Leben. Also im Berufsleben auch. Ich bin immer noch seit 25 Jahren immer noch einen kleinen Arbeitgeber. Heutzutage. Undenkbar, aber ich bin da richtig dankbar. Ich bin 18 Jahre im Allgäu gewesen bei Ginge und jetzt seit knapp 7 Jahren in Passau. Aber es tut richtig gut, dass man dann wieder Füße und den Boden hat irgendwie.
Schön. Eine letzte Frage. Für viele Menschen ist es ja beschämend, sich in deinem Alter vielleicht irgendwo eingestehen zu müssen, dass man noch ein Stück Führung braucht. Wie fühlst du dich jetzt? Besser oder schlechter als vorher?
Also es war so, dass viele gesagt haben, auch in meinem Beruf oder irgendwie auch ein paar andere Leute, das ist ja eher ein Rückschritt, wieder in die Lebensgemeinschaft zurückzugehen und ich sehe es hinterher, dass es besser ist. Erstens sei Gemeinschaft, zweitens man hat zusammen, man kann zusammen essen, das ist jetzt wieder Überpunkt irgendwie bei mir, aber man hat zusammen Hauskreis, man ist in der Gemeinde integriert irgendwie. Jetzt seit vor ein paar Wochen hat mich dann noch Thomas Sauer rausgefordert, dass ich dann die Leitung in Freyung mal machen durfte. Undenkbar für mich am Anfang, aber ich habe das jetzt so zweimal gemacht und ich tau da richtig auf. Und meine, also die Wertschätzung auch in der Familie ist jetzt wieder besser da. Man sagt, früher war es immer noch kleine, weil ich der Jüngste von alle war. Und irgendwie, ja, da ist jetzt auch mehr Wertschätzung da. Und wenn ich das so im Nachhinein sehe, wie das der Heilige Geist dann führt und leitet und dann noch so einen guten Mentor wie der Thomas und dann noch ein paar andere Leute habe, das ist richtig schön.
Ja, danke. Bitte. Okay, Leute, jetzt vergesst das Lob im Blick auf mich, weil darum geht es nicht, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass ich sagen möchte, ich glaube, dass wir in der Gemeinde Menschen haben, die Führung brauchen. Das ist oft nicht nur die Gemeinde, das ist oft auch, das können oft Leute in unseren Familien sein. Das können Kinder sein, Enkelkinder sein, Cousin, was weiß ich was, Bruder, Schwester, keine Ahnung. Aber es gibt in dieser Welt eine Menge Menschen, die Führung brauchen. Und es kann sein, dass diese Führung in ganz praktischen Gebieten brauchen. So wie der Josef einfach Führung gebraucht hat, nur mal ganz neu. Mensch, wo entstehen denn die Schulden? Wo geht denn das Geld hin, sag ich mal? Und was musst du denn verändern im Hintergrund, dass das mal aufhören kann, sozusagen, dass dieses Fass ohne Boden mal einen Boden bekommt, dieses Fass sozusagen. So gibt es Menschen, die brauchen Anleitung. Wie gehst du eigentlich mit Menschen um? Ich kenne so viele Menschen, die haben ständig Feinde. Oder die haben ständig Konflikte mit Menschen und sie merken überhaupt nicht, dass sie selber beteiligt sind. Da ist etwas an ihnen, an ihrer Ausstrahlung, an ihrem Richtgeist, an ihrer Art, wie sie reden, sag ich mal, an ihrer Art, wie sie in Konflikten reagieren, die es einfach anderen Menschen schwer macht, da auf Dauer Beziehung zu haben. Und die brauchen Führung, weil die kommen allein nicht da drauf. Es gibt ein Phänomen, das ist der sogenannte blinde Fleck. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Das ist so. Und wenn du einen blinden Fleck in deinem Leben hast, den kannst du nicht selber heilen. Das ist so. Die Grundvoraussetzung, dass du als Mensch irgendwas tun kannst, ist, dass dir die Augen geöffnet werden. Dass du sehend wirst. Dass du überhaupt erkennst, wo das Problem liegt. Und dass du vor allem Zusammenhänge erkennst, wie das Problem entsteht. Aber dann noch mehr, dass dir jemand einen Weg weist, wie du rauskommen kannst. Also wir haben beim Josef die ganze Schuldenproblematik aufgearbeitet, die ganzen Rechnungen, die irgendwo da waren, nochmal zusammengefasst und Stück für Stück Ratenzahlungen vereinbart und was weiß ich was, sag ich mal. Und das Interessante ist, du hast jetzt ein Plus auf dem Konto, wir sagen nicht wie viel, aber ein erhebliches Plus auf dem Konto. Und es lädt sich anders. Ob ich ein paar tausend Euro Plus auf dem Konto habe, oder ob ich 6.000 oder 8.000 oder 10.000 Schulden habe. Es lebt sich anders. Und ein großes Thema, das wir miteinander hatten in unseren Gesprächen, war immer, es gibt Dinge, du kannst nie was dagegen tun, dass andere Menschen dein Selbstwertgefühl schädigen. Versteht ihr? Ich kann nichts dafür, wenn ich einen Arbeitskollegen habe, der meint, er muss mich mobben, weil ihm meine Nase nicht passt, sag ich mal. Aber es gibt Dinge, die kann ich selber tun, dass mein Selbstwertgefühl nicht geschädigt wird. Und das ist zum Beispiel sowas. Wenn ich jeden Monat auf mein Konto gucke und es ist rot, ihr werdet mir doch nicht sagen, dass ich da ein Selbstwertgefühl habe. Das habe ich nicht. Dieses Selbstwertgefühl wächst erst dann, wenn ich merke, ich habe die Kontrolle über mein Leben. Ich lebe so, dass jederzeit Menschen in mein Leben reingucken können. Ich lebe so, dass Menschen sich an mir freuen. Wir werden jetzt bald erleben, wie seine Schwestern kommen. Und das ist tatsächlich übrigens sehr schwer, sehr interessant, dass auch eine Geschwister Menschen sein. Wenn ich immer der Kleinste bin und die anderen sagen mir sozusagen permanent, ich will auch mit, nee, du bleib mal da, das ist noch nichts für dich, das kannst du noch nicht, du bist noch nichts und so weiter und so fort. Da ist das ganz schwer. Und dann zum Beispiel fangen so Strukturen an, dass ich mir Freunde kaufe. Ganz verheerend. Freunde kaufen ganz verheerend im Leben. Und es hat aber oft was mit Geschwisterkonstellationen zu tun und es ist so schön jetzt zu erleben, wie der Josef von seinen Geschwistern richtig geehrt wird. Wisst ihr, das ist was anderes, ob die Geschwister zu Besuch kommen und einem nachher sagen, ey, wie du das jetzt geschafft hast, das ist super. Oder ob sie wieder sagen, also eins muss ich dir zum Schluss noch mitgeben, wenn du so weitermachst, wirst du Dreck landen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, versteht ihr? Ein ganz gewaltiger Unterschied. Und da ist einfach Führung notwendig und das kann ganz einfach aussehen. Mein Gott, wir haben miteinander auch an den Schulden gearbeitet und was weiß ich was gemacht, aber es war im Grunde genommen ein Nachmittag mit 2 Stunden jeden Nachmittag intensiv vorbereitet und intensives Gespräch. Da haben wir dann keinen Smalltalk gemacht, diese 2 Stunden. Da ging es dann richtig zur Sache. Da sind wir die Themenbereiche durchgegangen. Aber was ich damit sagen will, wisst ihr, es muss nicht sein, wenn ich einen Menschen führe, dass ich für den in der Woche 30 Stunden brauche. Glaube ich nicht unbedingt. Manchmal reicht viel, viel weniger. Und qualitativ, die Qualität ist viel entscheidender als die Quantität. Ich habe Menschen in meinem Leben gehabt, mit denen war ich ein halbes Jahr, im halben Jahr einmal zusammen, 1 Stunde. Und die haben mich in meinem Leben mehr gelehrt als Menschen, die täglich mit mir gelebt haben. Das ist total interessant. Die haben ein Herz gehabt, die haben Mut gehabt, die haben Erkenntnis gehabt, die haben Weisheit gehabt und die haben Dinge auf den Punkt gebracht. Das ist interessant. Es zählt nicht die Quantität, es zählt die Qualität an dieser Stelle. Und ich möchte es nur Folgendes sagen, so wie ich glaube, dass es Menschen gibt in unseren Gemeinden, die Führung brauchen, so ist es ganz wichtig, dass es Menschen in unseren Gemeinden gibt, die genau das, was hier steht, die diese Berufung bekommen, über der Seele eines Menschen zu wachen. Leute, wir leben in einem Land, da heißt es, jeder kann auf seiner Fasson selig werden. Und wir leben in einem Land, da heißt es, ich mische mich nicht ein. Das geht mir nichts an. Ich mische mich nicht ein. Das geht mir nichts an. Aber manchmal muss man sich einmischen. Manchmal muss jemand die Frage stellen, sag doch mal ganz ehrlich, wie es dir geht. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Weil es ist schwer manchmal zu sagen, wie es einem geht, oder? Das ist sehr schwer manchmal zu sagen, wie es einem geht. Ich möchte mal von uns wissen, wenn jemand in der Ehe ist und es gibt in der Ehe große Probleme, ob das für ihn leicht ist, dass er darüber redet. Das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Aber da braucht es manchmal die Menschen, die was spüren und die halt auch den Mut haben, zu sagen, sag halt mal, geht's dir wirklich? Und die halt hinter dieser Frage auch ein ganz echtes Interesse steckt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und aus meiner Sicht gibt es das, dass Gott mir ein Amt überträgt und ich habe dann diese Verantwortung, zum Beispiel, wenn ich in der Gemeinde als Ältester gewählt werde oder wie auch immer, wenn du jetzt die Jungschaft verantwortest, hast du ein Stück dieses Amt, sag ich mal, wenn du das offiziell machst. Das gibt es aber auch völlig ohne Amt. Ich habe Menschen getroffen, die hatten einfach von Jesus her einen Menschen aufs Herz gelegt bekommen. Und diesen einen Menschen, den Jesus ihnen aufs Herz gelegt bekommen, um den haben sie sich gekümmert und da haben sie gewagt zu führen. Das muss man erst mal wagen zu führen. Wenn ich dich fragen würde, würdest du es wagen, einen Menschen zu führen? Was würdest du sagen? Ja, und trotzdem steht zum Beispiel, weißt du, und trotzdem steht zum Beispiel in der Bibel so ein Satz, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, ihre Männer zu lieben. was brauchst du jetzt dort die Stimme des Herrn noch dazu? Tut mir leid. Steht's da oder steht's da nicht? Wenn du eine ältere Frau bist, wenn du 35 Jahre Ehe geführt hast und du bist in der Gemeinde und du siehst ein junges Paar und du siehst, wie vielleicht der Mann etwas enttäuscht ist oder die Frau ist enttäuscht, wo brauchst du da noch die Stimme des Herrn? Tut mir leid, wo brauchst du sie noch? Du kannst vielleicht die Stimme des Herrn insofern erfragen, dass du sagst, Herr, bin ich der Richtige oder gibt es jemand anders in der Gemeinde, der näher an der Person dran ist? Aber dann müsstest du zumindest die Stimme des Herrn so hören, dass du den anderen fragst, du, mir fällt es auf, kannst du mal der nachgehen? Aber wisst ihr, was bei uns das Problem ist? Keiner fühlt sich zuständig. Das ist das Problem. Und das, da man sich nicht zuständig fühlt, hat ganz viel damit zu tun, da man sich nicht zutraut. Aber ich habe in meinem ganzen Leben erlebt, man wächst an der Aufgabe. So, meine Schwiegertochter hat jetzt gerade ein Kind bekommen. Und wenn du sie gefragt hättest, wie geht's dir dabei, bist du schon ganz selbstsicher in deinem Muttersein? Dann würde sie sagen, nee, bin noch ganz unsicher. Aber sie wird erleben, sie wächst darin. Oder? Bist du gewachsen in deiner Mutterschaft? Ja, normalerweise ist das Erleben. Man geht eine Aufgabe mit Angst an, weil man sie noch nie gemacht hat. Aber man geht sie in Abhängigkeit von Jesus an. Man geht sie an, weil man auch spürt, ich darf sie nicht umgehen. Ich will sie nicht umgehen. Ich will nicht einfach untreu sein. Und dann wächst man. Und wir brauchen diese Menschen, die über die Seelen wachen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es wird nicht so sein in der Ewigkeit, dass nur die Amtsträger gefragt werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Amtsträger gefragt werden. Ich glaube, dass ich sehr stark von Jesus gefragt werde, was hast du mit den Menschen gemacht? Und ich habe da auch meine Defizite. Versteht ihr? Ich weiß auch um Momente, wo ich versagt habe. Die wird jeder wissen. Jeder, der in eine Führungsposition geht und ein ehrlicher Mensch ist, der wird dann an sich erleben, dass er versagt. Ich kenne keinen, der geführt hat und nicht versagt hat. Das gibt es nicht. Ich werde gefragt werden von Jesus, aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die eines Tages vor Jesus stehen werden und dann wird Jesus sie fragen, sag mal, hast du das nicht gemerkt? Dass es den Menschen, der eigentlich da neben dir stand, nicht gut ging. Und dann müssen wir wahrscheinlich antworten, doch, ich habe es gemerkt. Und dann wird Jesus mich fragen, warum hast du das dann zugelassen und dich nicht um seine Seele gekümmert? Und dann werde ich sprachlos wahrscheinlich dastehen. Dann sind wir alle froh, dass Jesus unsere Schuld trägt, dass wir trotzdem in der Ewigkeit sein dürfen. Aber wie schön, wenn wir da nicht sprachlos stehen müssen, verstehe ich. Wie schön, wenn wir vorher das merken und einfach im Vertrauen zu Jesus. Und noch einmal, ich meine, den Josef zu führen, das hätten auch andere gekonnt. Das hätte nicht ich machen müssen. Hättest du auch gekonnt, bin ich überzeugt. Hätten andere auch gekonnt, sage ich mal. Das ist nicht so, dass das nur ein paar Spezialisten können. Das Zweite, was ich jetzt sagen will, ist, es ist ganz wichtig, dass wenn jemand Führung braucht, dass er auch lernt, Führung anzunehmen. Das ist ein großer, großer Bereich, den müssten wir vielleicht mal in unseren Gemeinden lehren, was das bedeutet, Führung anzunehmen. Ich glaube, wenn man so die Bibel durchschaut, dann merkt man immer, der Mensch neigt dazu, das, was ihm passt, nimmt er an und das, was ihm nicht passt, nimmt er nicht an. Da, wo mein Herz rebellieren will gegen irgendwas, was ein Mensch, der mich führt, sagt, da muss ich nun mal genau hören. Ich würde nicht heute nicht mehr sagen, jede Rebellion ist Sünde. Würde ich nicht sagen, weil manchmal rebelliert das Herz, weil es tatsächlich spürt, es wäre nicht gut, wenn ich den Weg gehe. Aber man muss noch mal genau hingucken, wo kommt es her? Ist es jetzt nur mein Unwille? Mag ich mir jetzt da nicht reinreden lassen oder was weiß ich, habe ich das Gefühl, da wird mir was weggenommen oder so. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen Führung annehmen lernen. Und das Interessante ist, ob Führung mir gut tut, wie schnell werde ich es merken? Relativ schnell, aber nicht sofort. Also wir haben gerade einen jungen Menschen bei uns, den habe ich gebeten, seine Kontokarte abzugeben, seinen Computer und seine Spielekonsolen. Und jetzt hat er frei und jetzt weiß er nicht mehr, was er tun soll. Weil wenn er bisher frei gehabt hat, dann war er am PC, an der Spielekonsole, in der Uhr ist er losgezogen und hat Geld ausgegeben. So, Pussekuchen, der Thomas ist jetzt echt fies. Der nimmt mir die Kontokarte, der nimmt mir den Computer und die Spielekonsole. Ich weiß ja noch nicht, wie lange ich ihm das zumuten kann, das muss ich mal gucken. Aber das merkt er nicht sofort, verstehst du? Das merkt er erst mit der Zeit, wenn er merkt zum Beispiel, jetzt habe ich gelernt, alternativ, jetzt komme ich damit klar, dass ich meine Freizeit nicht nur am Computer oder nur an der Spielekonsole, jetzt habe ich ein Hobby entdeckt, jetzt habe ich das und das gelernt. Oder wenn er plötzlich merkt, Mensch, Wahnsinn, ich habe keine Schulden mehr, ich bin plötzlich im Plus, ich kann mir plötzlich etwas leisten mit einem guten Gewissen und das ist ganz anders wie mit einem schlechten Gewissen sozusagen. Ich muss mich schon einer Führung eine Zeit lang anvertrauen und die ganze Not, die damit zusammenhängt, dass jetzt irgendwie eine Einschränkung passiert, sozusagen, das muss ich erstmal lernen. Also wenn ich einen Ehemann zum Beispiel nach der Eheberatung nach Hause schicke, der völlig überzeugt ist, dass seine Frau furchtbar mit ihm umgeht, und ich gebe ihm die Aufgabe und sage, geh mal nach Hause und entschuldige dich bei deiner Frau. Der ist nicht immer recht. Das ist nicht immer recht. Das kann sehr schwer sein. Mal zuzugeben, dass ich mich getäuscht habe. Dass ich immer gedacht habe, ich bin Opfer und jetzt merke ich langsam, ich bin Täter. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Aber am Endeffekt, und das ist das Interessante, und deshalb glaube ich, ist auch diese Struktur in der Bibel da. Wenn der Führer seine Führung in Verantwortung vor Jesus handhabt, und wenn der die Führung braucht, sich ein- und unterordnet, wird am Ende ein Segen rauskommen. Das ist das Entscheidende. Am Ende wird ein großer Segen rauskommen. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb würde ich mir manchmal wünschen, dass auch Menschen in unserer Gemeinde schneller in Führung gehen. Das ist übrigens eine interessante Erfahrung. Viele Menschen, aber da neigen wir selber dazu, ich nehme mich da gar nicht aus, wir kommen erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es viel, viel schwerer, wie wenn ich vorher komme. Deshalb bin ich ein Freund zum Beispiel, dass wir in den Gemeinden Zweierschaften machen. Deshalb wäre das so schön, wenn du als älterer Mann mit irgendeinem Jüngeren aus der Gemeinde dich einmal in der Woche, oder das kann sogar monatlich sein, das würde auch reichen, aber einmal triffst und ihr macht eine Zweierschaft. Und du hörst, wie es ihm geht und du erzählst ihm aber auch ehrlich, wie es dir geht. Und zwar nicht nur die Siegesselten, auch die Schattenselten, wenn du deine Frau beleidigt hast und sie hat es nicht verdient gehabt. Auch das musst du ihm erzählen. Das ist nämlich sehr entmutigend, wenn der eine immer der Sieger ist und ich bin immer der Verlierer. Und das entspricht auch nicht der Realität, das stimmt nicht. Das ist nicht das reale Leben, sage ich mal. Aber deshalb bin ich so ein Freund, dass wir, wenn es irgend geht, in den Gemeinden Zweierschaften haben. Weil in diesen Zweierschaften kann schon vieles, vieles abgefangen werden, bevor das Kind im Brunnen fällt. Aber das ist gar nicht so leicht. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden. Und es ist nicht leicht, sich da drin einzuüben, aber es würde sich lohnen. Und jungen Gläubigen würde ich heute empfehlen, schaut mal darauf, ob euch jemand geistlich führen kann. Wir haben ein großes Problem in der evangelikalen Christenheit. Ich sage es mal, bring es mal auf den Punkt. Es kommen in der evangelikalen Christenheit in Deutschland und weltweit Tausende zum Glauben. Und nach 2 Jahren findet ihr Hunderte davon noch in den Gemeinden. Und den ganzen Rest haben wir verloren. Und den haben wir verloren, weil sie nicht frühzeitig in so eine Beziehung gehen konnten, wo man alle Dinge geklärt hat. Sie sind zum Glauben gekommen, aber über ihre Restzweifel konnten sie mit niemand reden. Sie sind zum Glauben gekommen, aber über die Bereiche, wo sie nicht in ihrem Leben klarkommen und wo sie dann in die Heuchelei gingen, haben sie niemand gehabt zum darüber reden. Sie sind mit einigen Abschnitten in der Bibel dann letztlich doch nicht fertig geworden, weil sie nicht darüber weggekommen sind, was da in der Bibel steht und was das in ihnen auslöst, sage ich mal. Stell dir mal vor, tausende von Menschen kommen zum Glauben und hunderte davon verlieren wir. Weil wir ihnen nicht nachgehen, weil wir nicht in dieses Prinzip sozusagen der Führerschaft gehen und dessen, dass Menschen sich erstmal führen lassen. Würden wir das machen, dann wären unsere Gemeinden gesünder. Würden wir das machen, würde auch eine Struktur entstehen, dass ein Junggläubiger, wenn der sich 2, 3, 4 Jahre führen lässt, schon viel weiter wäre im Glauben und schon den Nächsten führen kann. Würde eine gesunde Struktur sozusagen, das kennen wir alle aus dem Leben. Da kommt einer in Betrieb und weiß gar nichts, sag ich mal, ist der Lehrling im ersten Lehrjahr und weiß erstmal gar nichts, der muss ja nur den Unterschied zwischen Hammer und Schraubenzieher erklären, sag ich mal. Und dann ist er 3 Jahre in der Lehre und wenn der demütig ist, das ist die Voraussetzung, wenn der demütig ist und wenn der sich lehren lässt und wenn der gute Lehrmeister hat, dann ist er nach 3 Jahren schon wesentlich weiter, dann lass den mal noch 2 Jahre Geselle sein, dann kann der schon den ersten wieder lehren. In der Welt geht es auch so, versteht ihr? Das ist ein Prinzip, das ist nicht nur im Reich Gottes so, das ist überall so. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Auge dafür haben. Und ich schließe jetzt mit 2 Fragen. Wenn jemand spürt, ich brauche in irgendeinem Bereich Anleitung, dann bitte habt die Demut und sucht euch jemand, der euch anleitet. Das hat nichts mit, das ist das Schlimme in unserer Welt. Das wirkt in dieser Welt immer so, als ob ich klein wäre. Wisst ihr, Demut ist eine richtige Größe. Kein Mensch war demütiger als Jesus. Und Jesus war wirklich groß. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der größer war als Jesus. Demut ist Größe, keine Schwäche, wahre Größe. Und das Zweite, überlegt einmal, ob ihr zu sowas bereit wärt als ältere Christen, als langjährige Christen. Überlegt einmal, ob ihr euer Leben zur Verfügung stellt. Denn spätestens, wenn jemand fragt, ich brauche Anleitung und wer könnte mir denn helfen, spätestens dann muss ja auch jemand da sein, der sagt, du kannst zu mir kommen. Weißt du, wir machen das ganz unproblematisch. Komm einmal in der Woche zum Abendessen zu mir und wir setzen uns an den Tisch. Wir machen das gar nicht so Coach und Psychologe und was weiß ich was, jeden Tag immer die gleichen peinlichen Fragen. Nee, wir machen das einfach, machen es ganz unkompliziert. Komm alle 14 Tage zu mir nach Hause, wir essen miteinander und wir reden miteinander. Und wenn wir in ein tiefes Gespräch kommen und wir merken, da brennt es irgendwo, dann nehmen wir uns mehr Zeit. Das würde schon sehr, sehr viel helfen. Zuletzt noch, es gibt einen Satz im Hebräerbrief, da kommt ein Stichwort vor, auch im 13. Kapitel. Da steht, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, es gibt einen großen Hirten der Schafe. Das ist Jesus. Das ist der Hirte, bei dem wir Hirtenschaft lernen können. Das ist der Hirte, vor dem wir uns auch überhaupt nicht schämen müssen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber könnt ihr in eurer Stille vor Jesus 100% ehrlich sein? Ist Jesus der Ort, wo alles offenbar werden darf? Wisst ihr, das ist das Phänomenale. Also ich kann es nur von mir berichten. Wenn Menschen uns manche Sachen fragen, dann ist uns das doch ehrlich gesagt manchmal oberpeinlich. Ich habe so erlebt, vor Jesus habe ich mich noch nie schämen müssen. Also ich schäme mich vielleicht, aber durch seine Liebe ist es wie wenn er die Scham umhüllt, sage ich mal, und mir die Scham wegnimmt. Jesus ist der Ort, Jesus ist der große Hirte der Schafe, den uns Gott in dieser Welt gibt, dass wir uns vor, mit ihm können wir über jedes Thema reden.